Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Nochmal eine Bitte in eigener Sache. Abonniert uns bitte weiterhin auf Spotify, iTunes, Deezer und Amazon, falls ihr das noch nicht getan habt. Und Arne und ich machen heute unseren zweiten Teil des Kinojahres 1993 mit einigen Schwergewichten drin an Filmen. Und wir fangen an mit dieser Melodie, die jeder kennt, von John Williams. Ja, das war der erfolgreichste Film des Jahres 1993 und bis Titanic gekommen ist, also 4 Jahre lang, auch der erfolgreichste Film aller Zeiten. Er hat damit seinen eigenen Rekord mit E.T. 11 Jahre vorher eingestellt. Roger Ebert, der von mir verehrte Kritiker, hat sich über diesen Film aufgeregt, über Jurassic Park, weil er sagt, dass es zwar toll ist, dass man die Dinos sieht, sie allerdings nur instrumentalisiert werden für Action-Szenen. Frage mich irgendwie, was daran falsch sein soll. Natürlich wollte man sehen, wie der Tyrannosaurus Rex die Menschen angreift. Das war ja auch Sinn der Sache. Es basiert auf einem Roman von Michael Crichton und Spielberg hat da zwar auf eine pseudowissenschaftliche Art und Weise, aber doch filmisch notwendige Art und Weise gezeigt, wie diese Dinos entstehen konnten, nämlich der von Richard Attenborough gespielte Überwissenschaftler auf seiner Insel zeigt dem Forscherteam um Sam Neill und Jeff Goldblum halt diesen DNA-Film mit dieser Mücke, die Dino-DNA weiterträgt. Das war, fand ich, eine clevere Erzählung, ohne dass man jetzt großes Wissenschaftsgefasel hatte, so einen Film für Dummies zu bringen, der uns allen näher zeigt, näher bringt, was da los ist. Der Reiz dieser dann zu einer Filmserie gewordenen Erzählung besteht natürlich daran, dass man sich ein paar Dinos aufgehoben hat, wie die Flugsaurier, die erst in späteren Filmen mit dazugekommen sind. Was ich nur sagen kann, ist, ich fand die Besetzung nicht durchweg geglückt. Sam Neill würden wir ja später im Piano nochmal sehen, Laura Dern. Ich weiß, dass Spielberg mit Harrison Ford gesprochen hatte, dass er die Rolle Sam Neills übernimmt, der das dann aber nicht machen wollte. Sam Neill wirkt immer so ein bisschen, ich will nicht sagen überfordert, aber wie jemand, der nicht glauben kann, was er sieht, weil er als Mensch nicht glauben kann, was er sieht.
Ja, aber das ist ja insofern ist er der Stellvertreter des Publikums. Das Publikum kann ja auch nicht glauben, was es sieht oder zunächst nur ahnt und hört. Diese naive Haltung und das sehr Bürgerliche von Sam Neill, der ja, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich hat er die Filme parallel gedreht, oder parallel natürlich nicht, aber im selben Jahr sind das Piano und Jurassic Park erschienen. Vollkommen unterschiedliche Filme. Man kann nicht sagen, Campion hat ihn nicht geholt, weil er in Jurassic Park war. Und umgekehrt hat Spielberg ihn sicher nicht in das Piano gesehen. Hey, dieser Mann, die riesigen Koteletten können wir auch gleich für einen Abenteurer oder Touristen verwenden. Was ist er denn? Tourist oder
Sam Neill? Nein, das ist ein Wissenschaftler. Der nimmt an Ausgrabungen teil. Und Jeff Goldblum, den man ja im zweiten Jurassic Park dann nochmal sehen würde, das ist derjenige, der so ein bisschen die lustige Sprüche macht, weil er halt wirklich nicht glauben kann, was er sieht.
Aber Goldblum gehört auch zu dem Wissenschaftsteam?
Ja, genau. Alle drei sind Wissenschaftler. Dern, Neill und Goldblum. Also keiner ist irgendwie Reporter oder so, was man ja auch
aber
bedenken
Dern
könnte.
Aber Dern ist da auch eine interessante Besetzung. Ne? Die war natürlich damals im Schwange. Eine unwahrscheinliche weibliche Besetzung. Und hier ist sie auch einigermaßen unwahrscheinlich. Man kann sagen, alle drei sind unwahrscheinlich. Das ist eigentlich Weird Scientists.
Die wirken wie die zweiten oder dritten, die man halt gefragt hat. Also Laura Dern hat ja vorher überhaupt kein Blockbuster-Material angenommen. Man kannte sie ja vorhin aus dem David Lynch-Film. Jeff Goldblum hat dadurch ja eigentlich erst in der Blockbuster-Karriere begonnen. Ne? Danach kam Independence Day und das Talent, das Komödiantische, war ja vorher gerade die Fliege und so weiter, eigentlich eher ein Dramaschauspieler. Ne? Ja. Body Snatchers.
Ja, aber mit der Fliege war er doch schon sehr etabliert. Unvergessen, er ist in Annie Hall von Woody Allen in einer Partyszene zu sehen. Und er ist in The Big Chill von Lawrence Kasdan.
Ja, haken wir den Film mal schnell ab, oder?
Ja, wenn du darüber nicht mehr sagen willst.
Nee,
also, Michael Crichton hat keinen psychologischen Roman geschrieben, der aus Dialogen der Dinos untereinander besteht.
Ja, Sam Neill stirbt ja sogar im Roman. Ne? Also das hat Spielberg ja umgeschrieben. Ich selber, auch wenn es hier weniger was zur Sache tut, war nie der größte Fan des Films. Ich fand die Effekte natürlich wie jeder andere auch toll. Es war sozusagen eine Weiterentwicklung der Terminator 2 Effekte. Mich hat die Story aber ansonsten wegen der schwachen Charaktere relativ kalt gelassen.
Naja, die Dinos an sich sind das Spektakel und die Sensation. Ja. Wer würde es je vergessen, der es auf einer riesigen Leinwand gesehen hat, wenn sie von rechts nach links und von links nach rechts.
Machen wir weiter mit dem nächsten Film, den Arne ausgesucht hat, nämlich Lasse Hallströms Gilbert Grape, der auf Deutsch noch den ortlokalisierenden Beitil bekommen hat, irgendwo in Iowa. Ja, also Johnny Depp sagt ja relativ früh am Anfang aus dem Voice-Over, an manchen Tagen möchte man, dass er weiterlebt, an manchen nicht. Er meinte mit Leo DiCaprios Figur.
Ja, das ist der junge Bruder, der, wie soll man sagen, gehandicapt ist, der immer auf die Wassertürme der kleinen Stadt in Iowa klettert, der einerseits eine rechte Nervensäge ist, andererseits der Sonnenschein seiner Mutter, nicht so sehr der Sonnenschein für Depp, der Familienvorstand ist, abwesender Vater. Depp, der hier jemanden spielt, der ungefähr, ich nehme an, 18 Jahre alt ist, hat die Rolle des Vaters übernommen und muss für die Familie sorgen. Es ist ein dysfunktionaler Haushalt. Die Mutter ist in spektakulärer Weise fettleibig und liegt entweder sitzt auf dem Sofa oder liegt im Bett im Wesentlichen. Und ist natürlich vollkommen überfordert mit der Erziehung dieses, ich nehme an, neunjährigen DiCaprio, der damals natürlich noch nicht der DiCaprio war, den wir heute kennen, sondern da war sozusagen der Kinderstar DiCaprio, der diese Figur sehr, sehr gut spielt, wie auch Depp sehr, sehr gut spielt, wie auch die Mutter sehr, sehr gut spielt, wie die ganze Kleinstadt. Das ist ein bisschen angelehnt oder es erinnert an unsere kleine Stadt, das berühmte Stück von Thornton Wilder. Und es heißt ja auch immer, es braucht eine Stadt, um ein Kind zu erziehen. Und das ist hier ein bisschen so, der Junge ist also aufsässig und bringt viele Probleme. Ich glaube, die Depps Liebe ist Juliette Lewis, oder? Das ist eine sehr schöne Liebesgeschichte, die wiederum erinnert an Peter Bogdanovichs Last Picture Show.
Mir sind auch ein paar Sachen aufgefallen. Also ich habe jetzt die Stadt nicht mehr parat, wo der Film spielt in Iowa. Aber es
irgendwo
ist, in genau, Iowa. Er spielt irgendwo in Iowa. Aber in dieser Stadt ist es auch ein sehr weißes Milieu. Ne? Es gibt nicht einen Schwarzen zu sehen. Auffallend ist, oder wen ich noch am interessantesten fand, war Crispin Glover. Das ist einer aus der Clique von Johnny Depp. Der Einzige, der im Anzug zu sehen ist, die ganze Zeit. Und man fragt sich natürlich, was hat er für einen Job? Wo will der später mal studieren? Der will anscheinend raus aus Iowa. Das fand ich irgendwie interessant. Das wurde auch zum Glück nie aufgelöst, warum der immer nur die Anzüge getragen hat. Ja. Das ist im Grunde genommen ja irgendwie auch einer, wie so ein Möchtegern-Aufsteiger, der ist aber dann in der Clique verbleibt. Während man bei Gilbert Grape tatsächlich merkt, dass er eigentlich zu Höherem erschaffen ist, aber es vielleicht nicht machen will, weil er halt ein Family Guy ist. Ich finde sogar, also gerade weil Johnny Depp ja durch seinen Skandal jetzt unter den Medien ist, ich habe den Film jetzt zum ersten Mal gesehen für die Sendung, habe mich davor irgendwie immer gesträubt, wollte das nicht, aber ich finde sogar, dass es seine beste Rolle ist. Also er macht sehr, sehr viel mit sehr, sehr wenig. Ja. Das ist sowieso immer gut, wenn Leute das so schaffen. Und ich habe am Ende noch gedacht, auch wenn das ein bisschen gehässig ist, weil ich ja nicht wusste, wie der ausgehen würde, ich fand, es war klar, dass jemand stirbt. Mhm. Und dann fand ich gut, dass die Mutter stirbt. Wenn Leo gestorben wäre in der Rolle, wäre es trauriger gewesen.
Wenn man Dramaturgie kennt, Filmdramaturgie, erwartet man doch nicht, dass der Junge stirbt, sondern man erwartet, dass die Mutter stirbt, oder?
Dann habe ich da nicht aufgepasst. Also das war, also für mich war das überhaupt nicht wahrscheinlich, dass die Mutter stirbt. Und du hast es ja oft in Filmen bei Menschen mit Behinderungen, dass sie am Ende einfach sterben. Ich hätte halt auch gedacht, dass nur der Tod DiCaprios, für den Depp sich verantwortlich fühlt, dazu führen könnte, dass er die Stadt verlässt.
Ja, aber der Film heißt natürlich What's Eating Gilbert Grape. Und das, was ihn auffrisst, sieht man hier. Und ich denke zu keinem Zeitpunkt, dass er die Stadt verlässt und dass er seine Träume verwirklicht, sondern ich glaube, habe während des ganzen Films geglaubt, dass er sich weiter um DiCaprio kümmern wird und solange sie lebt, natürlich die Mutter. Aber die Mutter ist natürlich ein wahrscheinlicheres Opfer als DiCaprio. Denn woran könnte DiCaprio sterben? Er müsste schon vom Wasserturm fallen.
Dass es sein kann, dass er jeden Moment stirbt aufgrund seiner Behinderung. Das wird am Anfang ja schon festgelegt.
Aufgrund seiner Behinderung. Ja. Aber das weiß ich nicht mehr. Was genau?
Ich auch nicht. Der läuft halt auch nie in Gefahr. So, man hast es ja, es gibt ja immer irgendwie körperliche Schwächen, die mit den Geistigen einhergehen, Stoffwechselprobleme und so weiter. Du hast natürlich recht, es gibt zu keiner Zeit im Film eine Situation außerhalb der Tatsache, dass er auf die hohen Gebäude klettert, die für ihn körperlich, biologisch so gefährlich sein könnte, dass er nachts einschläft und nicht mehr aufwacht. Ne? Das stimmt schon. Ich wäre einfach davon ausgegangen, dass allein schon dramaturgisch als Tearjerker-Moment, dass ihm was passieren würde, würde und nicht der Mutter.
Ja, aber die Mutter ist natürlich auch ein Tearjerker. Es ist wahrscheinlich, dass sie stirbt, aber es ist auch so etwas wie eine Erlösung oder es ist eine Gnade für die Familie. Sie haben es erwartet. Es ist natürlich schlimm für den jungen Sohn, weniger vielleicht für Depp. Depp weiß aber, er wird nicht entkommen. Das ist eine sehr, sehr gute Rolle, die Depp tatsächlich nach den auch schon früheren spektakulären Rollen noch einmal als den großen Schauspieler seiner Generation auf den Plan brachte. Und es ist wahrscheinlich der beste Film von Lasse Hallström, abgesehen von ABBA The Movie natürlich.
Also ich war froh, dass du ihn ausgesucht hattest, weil ich dadurch den Grund hatte, ihn zu gucken, auch wenn ich keine Lust hatte und dann gemerkt habe, dass ich ihn auch sehr gerne gesehen habe.
Aber wie ist es mit dem Piano, über den wir jetzt noch nicht sprechen?
Ich war mir ziemlich, über den sprechen wir halt wahrscheinlich übernächstes. Ja. Ich war mir ziemlich sicher, dass er mir nicht gefallen würde beim Rewatch, aber war dann doch positiv überrascht. Mhm. Machen wir erstmal weiter mit einem meiner Filme. Ja. Und zwar mit, ich kündige erst die Musik so an, ich habe die mit Untertiteln geguckt und bei Untertiteln wird ja meistens immer viel schwieriger dann auch in Klammern so die Musik noch beschrieben, ne? Da kam dann Soft Romantic Song Playing, als dieses Lied kam, und das spielen wir jetzt ein. You are so beautiful. Ja, das war You Are So Beautiful von Joe Cocker. Ein Soft Romantic Song Playing. Eines meiner Lieblingslieder, das in diesem Film Carlitos Way von Brian De Palma eine sehr große Rolle spielt. Als Music Supervisor dieses in den 70er Jahren auch im Disco-Milieu spielenden Films war übrigens Jellybean Benitez engagiert. Den kennt man ja als New Yorker, spät 70er bis mit 80er Resident DJ in einigen der besten Clubs. Auch ein Förderer Madonnas gewesen. Er hat jetzt musikalisch diesen Film, der in den 70ern spielt, mit eingerichtet. Ich habe You Are So Beautiful von Joe Cocker praktisch damals erst entdeckt, 1993. Das war sozusagen ein Song für eine ganz neue Generation. Also, ich halte Carlitos Way für den besten Film De Palmas. Nicht nur besser als die vorherige Kooperation in Scarface, sondern überhaupt sein besten, weil er so ein romantischer Film ist. Man macht ja De Palma oft diesen, auch wenn das ein Klischeesatz ist, Vorwurf Style over Substance. So ganz kann man sich in diesem Film nicht davon freimachen, weil Pacino und Sean Penn, die sehen beide so gut aus in ihrem Make-up und ihren Klamotten, dass man die ganze Zeit nur auf die spärliche Lockenfrisur von Sean Penn achtet, als auch auf diesen perfekten Vollbart- und Haar-Look Pacinos in Kombination mit der Lederjacke, die übrigens auch trägt, wenn er mal aufs Meer rausfährt, um diesen einen Typen da irgendwie aus dem Wasser zu ziehen. Also das ist schon irgendwie ein bisschen natürlich ablenkend, unabhängig davon, dass die Story halt irgendwie so toll ist. Ich will mal kurz über die Frisuren reden und generell, dies ist einer der letzten Filme, der Menschen, so wie in den 70er waren, auch zeigt, ich glaube, ich habe es im anderen Kontext schon mal besprochen, mit spärlichen Haaren oder mit verzweifelten Versuchen, sich die Haare über die Glatze zu streichen. Das ist ein sehr gutes dramaturgisches Element, um zu zeigen, wie windig doch manche Darsteller sind, die in Wirklichkeit etwas verstecken wollen.
Ja, aber bei den späteren Filmen werden doch diese Elemente, Koteletten, über die Glatze gelegte Haare, viel zu lange Haare, die über den Hemdkragen reichen, werden doch gerade inszeniert und ausgestellt. Zum Beispiel in dieser Vinyl-Serie, die Scorsese produziert hat.
Ich kann mich nicht dran erinnern. Also für mich haben die...
Immer ein Film mit Russell Crowe.
Also für mich haben alle Leute heutzutage künstliches, volles Haar. Aber ich habe Vinyl auch gesehen, ich kann mich da nicht dran erinnern.
Künstliches, volles Haar und keine glatzigen Menschen.
Niemand, der die Stirnglatze was rüberstrebt. Das ist immer so dieses Mafiosi-Privileg der Leute, die was zu verbergen haben, dass man die noch so besetzt hat.
Tja. Und bei Scorsese? Goodfellas?
Na, da haben ja alle diesen komischen Bürstenschnitt.
Casino.
Weiß ich nicht.
Das müssen wir überprüfen. Bei den Koteletten kannst du mich nicht schlagen. Da bin ich ganz sicher. Ja, Koteletten hast du überall.
Ja, ja.
Hast du überall angeklebte und wie bei Russell Crowe gezüchtete Koteletten.
Mhm. Ich finde halt bei diesem Film, im Grunde genommen wäre es auch eine Überlegung wert gewesen, den Film nicht aus Carlitos Sicht zu erzählen, sondern aus der von Kleinfeld gespielt von Sean Penn, weil eigentlich ist es ja auch seine Geschichte. Er ist ja derjenige, die Geschichte Carlitos ist ja eigentlich gar nicht mal so die interessante. Er ist derjenige, der aus dem Gefängnis kommt und alles richtig machen will, aber dann so in Verpflichtungen hineingerät, dass er irgendwie scheitert. Ihm wird die zweite Chance genommen. Mich hat das ein bisschen erinnert, auch wenn es thematisch nicht deckungsgleich ist, an Geschichten wie Lost Highway von David Lynch oder Vertigo von Hitchcock, in denen Menschen auch ein zweites Mal die Gelegenheit bekommen, einen Fehler wieder gut zu machen oder die Geschichte anders ausgehen zu lassen, aber in die gleichen Muster halt hineingeraten, die die Umwelt ihnen auferlegt. Ja. Ich finde halt Kleinfeld als derjenige, der immer größenwahnsinniger wird, wäre vielleicht die interessantere Figur gewesen, das aus seiner Geschichte zu erzählen. Mhm. Ansonsten finde ich halt irgendwie, dass er relativ lustige, habe ich das in Sätze auch notiert hat, ne? Also als dann Carlito sterben muss, im Schlussmonolog bezeichnet er sich ja als Last of the Mohicans, weil er Puerto Ricaner ist. Das ist ein, ja, zum Witz, ist er noch zu gebrauchen im Sterben. Man sollte auch nicht erwähnen, dass man Viggo Mortensen sieht in einer seiner ersten Nebenrollen als ein Mensch, der im Rollstuhl sitzt, leider kein Close-Up erhält, obwohl er im Vorspann relativ prominent genannt wird. Bei De Palma gibt es natürlich auch immer diese sehr prominent erzählte Action. Diese U-Bahn-Verfolgungsjagd, indem man sich von Abteil zu Abteil verfolgt. Ich weiß gar nicht, ob De Palma sogar der Erste gewesen ist, der das gemacht hat. Irgendwie mal wieder aussteigen, schnell wieder einsteigen, den Leuten loswerden. Es gibt, wie man es von ihm kennt, diese Art Bewegungsaction auf Rolltreppen. Man denke mal an die Treppe von Untouchables.
Nein, was wiederum an. Sagt es.
Ja, ich weiß, das ist immer der Klasse. Ja, ich weiß, das ist immer das Klischee, aber man muss es halt erwähnen. Das heißt nicht, dass ich es gut finde, aber es gibt nun mal eine Treppen-Action, an der Carlito auch teilnimmt, diesmal halt an einer Rolltreppe zu sehen und nicht halt an einer richtigen Treppe. Unabhängig davon glaube ich, dass, oder möchte ich dran glauben, dass er am Ende nicht stirbt.
Das Untouchables war schon ein Spätwerk. Carlito ist ein Spätwerk. Und man dachte, dass De Palma nie aufhören würde. Aber später hat er dann im Wesentlichen, nachdem er die sexuellen Obsessionen einigermaßen hinter sich gelassen hat, hat er sehr trickreiche, vor allem technische Filme gemacht, bei denen etwa das Zeitparadox dann eine Rolle spielt. Insofern ist Carlito ein klassischer De Palma. Nun zu einem Film, zu dem vielleicht entscheidenden Film des Jahres, das Piano von Jane Campion und die Musik Traumhaft von Michael Nyman. Ohne Michael Nymans Musik wäre der Film nicht möglich gewesen. Also es hätte auch andere Komponisten gegeben, die Klaviermusik hätten komponieren können. Nyman ist von seinen typischen Orchesterarrangements hier abgewichen, um zu zeigen, dass dass das Klavierspiel Holly Hunters also das entscheidende Motiv des Films ist und dass man zum Beispiel auch an einem Strand die Musik von Michael Nyman spielen kann. Ne? Das ist insofern ein fantastischer Film, als es schwer vorstellbar ist, dass dieses von England nach Australien transportierte Instrument von einer freiwillig stummen Frau an einem Strand gespielt wird, während Harvey Keitel zuhört und die kleine Tochter Anna Paquin, die für die Mutter spricht, die im Übrigen auch einen kleinen Notizblock hat in einem Etui, auf dem sie schreibt. Weshalb sie hier übrigens noch einmal zur Voice-Over-Narration, da wir den kürzlich bei Edith Wharton und bei dem Scorsese-Film Age of Innocence darüber sprachen. Hier ist es so, dass die Frau, die das erzählt, die stumme Frau ist. Und sie sagt, die Stimme, die Stimme, die sie hören, ist die Stimme im Kopf von Holly Hunter.
Da habe ich auch richtig aufgepasst.
Aber da hast du dich nicht gewundert, anders bei Age of Innocence.
Ja, aber das kann ich... und beziehungsweise, also man ordnet diese, ich habe diese Stimme sofort richtig zugeordnet, so intuitiv, das konnte ich bei Age of Innocence nicht, weil ich immer davon ausging, das müsste die Stimme sein von Michelle Pfeiffer oder von Winona Ryder, auch wenn es eine andere Synchro gewesen ist.
Und hier stellt die Erzählerin sich vor und auch dieses Paradox, dass sie gar nicht spricht, aber hier spricht sie deutlich vernehmbar, sonst würde man annehmen, dass es ihre Tochter ist, die dann gezeigt wird. Man sieht die Ankunft von England nach Australien nach einer ganz langen Fahrt. Da kann man annehmen, dass sie sehr bedrängt wurde von den Wüstenseeleuten, die sie da an Bord bringen. Sie hat viel Gepäck dabei und in dem größten Holzkasten befindet sich das Klavier, das aus England kommt. So, sie ist von ihrem Vater verheiratet worden mit Sam Neill. Sam Neill ist so, er ist hier wieder auch eigentlich der Naive. Der ist ein Australier, der im Wald lebt und der glaubt, also der, dem die Frau beschrieben wurde und es wurde auch gesagt, dass sie stumm ist. Er sagt aber schon am Strand, na, also, dass sie so klein sind, das war mir aber nicht im Brief geschrieben worden. Ne? Und was ihm auch nicht geschrieben wurde, ist, dass diese Frau Ada sehr aggressiv ist. Die ist sehr entschlossen. Sie kann nicht sprechen, spricht aber durch ihre Tochter. Die Tochter hat eine sehr enervierende Stimme, jedenfalls in der Synchronfassung. Sie ist sehr laut. Und auch ihre Anweisung oder das, was sie aufschreibt, ist sehr entschieden und sehr entschlossen. Und sie möchte, dass das Klavier in den Wald gebracht wird, in die Behausung. Immerhin hat Sam Neill als Waldarbeiter sogar Bedienstete, die da wohnen und hat wenig Verständnis dafür, dass sie weiterhin Klavier spielen will. Zunächst kann dieses Piano vom Strand nicht in den Wald gebracht werden, weil es zu schwer ist. Und es bietet dann der Angestellte und Waldarbeiter Harvey Keitel an, dieses Klavier gegen ein Stück Land einzutauschen, also ein Stück Land, das Sam Neill dass er Sam Neill geben will. Sam Neill sagt, ich habe kein Geld. Dann sagt Keitel, gib mir doch das Klavier. So, er kann gar nicht Klavier spielen. Und dann liegt die Idee nahe, dass Ada eben das Klavierspiel beibringt. Und die weigert sich zunächst und sagt, dieser blöde Esel, ne, der ist doch dumm.
Also dieser Film, also du hast völlig recht. Ich in deiner Bewunderung dieses Films kann ich dir nicht hundertprozentig zustimmen, aber dies ist tatsächlich ein Film, der im Gegensatz zu Power of the Dog etwas, also den auch Campion gedreht hat, der etwas zumindest zu sagen hat. Ne? Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass dieser Film heute wahrscheinlich von einer Stummfrau gespielt werden müsste. Es wäre heute wahrscheinlich nicht mehr möglich, Holly Hunter zu besetzen, die dafür auch den Oscar bekommen hatte. Das war sowieso der Punkt, dieser Film hat einige Oscars bekommen, auch für Pac-Man, ich glaube, die jüngste Oscar-Gewinnerin in der Nebenrolle. In einem Jahr, in dem der Film nicht mit Schindlers Liste hätte konkurrieren müssen, wäre er wahrscheinlich auch als bester Film ausgezeichnet worden. Du hast da völlig recht, Strandnatur ist gleichzeitig schön und laut. Ich fand fast die Strandszenen noch am besten, also beeindruckender als den Dschungel. Aber er hatte auch ein paar Sachen, bei denen ich so ein bisschen, er weiß ja, also skeptisch war. Also zunächst mal werden die Maoris, man muss es halt einfach so sagen, ja, sie werden dargestellt wie die letzten Trottel. Muss man einfach mal sagen, das sind die Eingeborenen, die Angst haben vor den magischen Geräuschen, wenn sie aus Versehen das Piano fallen lassen und dann zu allen Seiten wegspringen. Ja. Also das gibt's doch gar nicht. Dann werden sie noch dargestellt wie die Wilden, die auf den Pianotasten hämmern und sie schlapp lachen, wie die vermeintlich gebildeten Leute aus dem Westen das für Musik halten können. Das ist eine sehr blöde Darstellung. Also gerade wenn man davon ausgeht, dass Campion auch eine Neuseeländerin ist, die werden wirklich nicht gut gezeigt. Positive Sachen sind...
Aber vielleicht weiß Jane Campion das, weil sie Neuseeländerin ist.
Ja, aber guck mal, auch dieses Theaterstück, als die Maoris dann da reinbrechen und alles durcheinander wirbeln, weil sie denken, da könnte wirklich jemand ermordet werden. Das ist einfach nicht gut gemacht. Also was ich sehr positiv fand, war die Darstellung Sam Neills. Ich mochte ihn einfach. Er ist ein Gefangener in den Konventionen. Er kommt aus der Sache nicht raus. Erinnert mich so ein bisschen an Nurse Ratched aus einer Folge übers Kuckucksnest, von der die ja auch viele so als Dämon so dargestellt haben. Aber auch sie ist eine Überzeugungstäterin, die etwas gelernt hat und aus dem Muster nicht ausbrechen kann.
Und das was meinst du mit dem Muster bei Neill? Was
ist naja, bei Neill? Neill könnte ja erkennen, dass die versprochene Ehe nichts ist, wenn die Frau ihn nicht liebt. Er greift ja zum drastischsten Mittel überhaupt und hackt ihr ja den Finger ab, sodass sie nicht mehr richtig Piano spielen kann. Und im Grunde genommen, er macht ja was sehr, sehr Gutes am Ende. Es kommt zu einem Gipfeltreffen mit ihm und Keitel. Er nimmt die Schrotflinte, stattet dem schlafenden Keitel einen Besuch ab und man denkt, er könnte ihn erschießen. Dass das nicht passiert, sondern dass Neill das nur macht, wahrscheinlich aus Selbstschutz, damit Keitel ihn nicht irgendwie die Rübe abhackt mit der Machete, um dann zu erklären, dass er erkannt hat, also indirekt, dass er erkannt hat, dass Holly Hunter, dass es nicht zusammenpasst. Es ist schon eine sehr reife Leistung. Ich mochte die Figur einfach total gerne, viel besser auch als in Jurassic Park. Unabhängig davon, dass ich bei, also das sah natürlich ein bisschen doof aus, wie er den Spion gemacht hat und hinter der Hütte so geguckt hat, wie die beiden sich lieben. Man muss übrigens zu Keitel auch sagen, ich habe da mal nachgeguckt, wie alt er ist. Der war da schon Mitte 50. Wenn man überlegt, wie er in Pulp Fiction ein Jahr später aussah oder drei Jahre später in From Dusk Till Dawn, der war noch recht muskulös, ne? Harvey Keitel, der hat sich wirklich gut irgendwie im Griff gehabt, irgendwie körperlich. Aber worüber wir gar nicht gesprochen haben, ist, dass das, was er macht, was er indirekt ja auch einräumt, tatsächlich zu Beginn wie sexueller Missbrauch wirkt, ne? Wie eine Erpressung. Ne? Er sagt, zieh deinen Rock hoch. Ja. Später sagt er selber, unsere Übereinkunft macht dich zu einer Hure. Das war sehr unangenehm anzusehen. Das war nicht im gemeinsamen, also zu Anfang zumindest nicht im gemeinsamen Einverständnis.
Ja. Na, Jane Campion hat den Film sicherlich gedreht, damit sich alle wohlfühlen, wenn sie den Film sehen. Deshalb ist es ein so guter Film. Er beginnt mit sexueller Erpressung, mit sanfter sexueller Erpressung. Da sagt er, weißt du, was ein Tauschgeschäft ist, was ein Handel ist? Wir schließen, ich möchte einen Handel mit dir abschließen. Und das begreift sie, vielleicht begreift sie es sofort. Denn er sagt jedes Mal, also es geht um die Klaviertasten. Er sagt, du kommst so oft zu mir und spielst für mich, wie es Klaviertasten gibt. Und da handelt sie sofort und sagt, nicht alle Tasten, sondern die schwarzen Tasten. Nur die schwarzen Tasten, und sagt, das ist ja nur die Hälfte. Aber gut, die Hälfte. So, das ist dann eigentlich zunächst die Vereinbarung und das entwickelt sich dann. Ja, das ist also die Grundlage dieses Drehbuchs, für das Campion, glaube ich, den Oscar bekommen hat, noch nicht für Regie, sondern.
Oder? Sicher, also das kommt darauf an, ob das adaptiert wurde oder nicht. Wenn es adaptiert war, ging das an Steven Seillian für Schindlers Liste. Ja, genau. Wenn das selbst verfasst. Ja. Wobei, ich weiß nicht, ob sie dafür einen Oscar bekommen. Egal, das müssen wir mal gucken. Ich habe es auf jeden Fall geliebt, Anna Paquin zu hassen, damals wie heute. Sie ist ja das kleine Mädchen, das auch nicht anders kann, sondern die Mami dann verpfeift. Sie ist ja letztendlich dafür verantwortlich, dass die Affäre mit auffliegt, ne, zwischen Keitel und Holly Hunter. Aber gut. Der nächste Film mit Musik von John Williams, Schindlers Liste. Ja, der Film ist so ein bisschen durch verschiedene Hände gegangen. Kubrick hatte auch überlegt, den zu machen, oder beziehungsweise ein anderes Projekt, The Aryan Papers. Martin Scorsese hatte daran gedacht, diesen Film zu machen. Letztendlich ist er bei Spielberg gelandet. Ich habe ihn seit vielen Jahren nicht mehr gesehen und jetzt für die Sendung nochmal neu angeguckt. Mir ist nochmal klar geworden, welche große Rolle doch für Oskar Schindler, gespielt von Liam Neeson, das Mädchen in Rot hatte. Spielberg hat ja hier auf diesen Farbfilter-Effekt gesetzt, dass er das die einzige Person in diesem Film, ein kleines Mädchen in Rot statt Schwarz-Weiß zeigt, um sozusagen die Individualisierung der Holocaust-Opfer für Schindler auch klar zu machen, dass es Einzelschicksale sind, hinter denen, es ist halt, dass sich halt hinter den 6 Millionen ermordeten Juden halt auch Einzelschicksale verbinden. Das war sein filmisches Mittel, um das zu zeigen. Das ist der Moment, der für Oskar Schindler alles auslöst. Er fixiert sie ja, als er die Räumung des Warschauer Ghettos, die Erstürmung des Warschauer Ghettos sieht er sie schon auf den Straßen, später sieht er sie inmitten eines Berges voller Leichen und das ist sozusagen der Moment, der in ihm wirklich alles auslöst, nochmal anders zu sein, als er es vorher schon gezeigt hat. Spielberg hat ja für diesen Film nicht nur seine 7 Oscars bekommen, sondern auch das Bundesverdienstkreuz. Er bezeichnet das als die wichtigste Auszeichnung, die er jemals bekommen hat. Wichtiger als alle Oscars, das ist ihm, glaube ich, auch zu glauben. Viele meckern ja über das Ende, ne? Dieses I could have done more, das ist ja auch zu diesem geflügelten Kritikpunkt an Spielbergs Arbeit geworden, dass es gegen Ende so ein bisschen melodramatisch geworden sei. Als
nicht nur am Ende.
Ja, aber gerade am Ende, als Schindler einzelne Wertsachen hochhält und sagt, er hätte mehr tun können. Und natürlich kann man irgendwie sagen, das wirkt ein bisschen Frank Capra-mäßig oder wie er da vor versammelter Mannschaft irgendwie seine Verabschiedung hält, so Roger Federer-artig. Aber mich hat das dann doch berührt und ich fand das sehr, sehr glaubhaft, dass in solchen Momenten tatsächlich den Menschen eigentlich klar wird, was noch mehr drin gewesen wäre oder nicht. Hat mich sehr berührt.
Ja, der Film ist natürlich sehr berührend, hat damals überwältigende Besprechungen bekommen. Zunächst wenige Einwände oder gar keine Einwände. Und man fand sehr zu Recht, dass Spielberg sehr zu Recht die Oscars bekommen hat. Im Übrigen, weil er so oft keine Oscars bekommen hat. Und er hatte spektakulär sozusagen alle Oscars verloren für die Farbe Lila. 1988, glaube ich, 86, als er favorisiert war und man sagt, das ist das sentimentale Material, das, und Spielberg ist ein ernsthafter Filmemacher und er hat diese Oscars nicht bekommen für Color Purple und jetzt eben für Schindler. Der Film ist dramaturgisch sehr, sehr geschickt gebaut, er erzählt die eine der wenigen sozusagen Erfolgs- und Rettungsgeschichten des Holocaust, ist also, handelt eben nicht vom Holocaust, wie er maschinell, industriell ablief, sondern von der Ausnahme.
Ja, wurde auch zum Vorwurf gemacht, weil viele sagen, er würde eine White Savior Story erzählen. Warum hat Spielberg sich nicht der Geschichte eines jüdischen Menschen halt gewidmet, der was tut? Und das kann man Spielberg eigentlich nicht vorwerfen, dass es bewusst gemacht hatte. Er wollte so viele Menschen, wie es geht, erreichen und brauchte dafür halt vor allen Dingen die Story.
Ja, freilich. Also White Savior wäre auch ein Jude gewesen, ne, ein jüdischer Helfer. Auch ein White Savior gewesen.
Nee, das meint ja was anderes. Der White Savior meinte, dass du jemanden aus einer anderen Kultur benötigst, um den Leuten, die sich selber nicht helfen können, auf die Sprünge zu helfen.
Ja. Nun gut, also es gibt solche Filme natürlich, auch solche, die in Deutschland inszeniert wurden. Die jeweils auch voll Sentiment sind und die natürlich auch Erfolgsgeschichten erzählen, insofern als sie nicht exemplarisch das Schicksal der vielen darstellen, sondern das Schicksal weniger. Hier exemplarisch gemacht in der Figur des Ben Kingsley, übrigens eine Gestalt, die so also etwas als Sekretär Schindlers, hat etwas von Marcel Reich-Ranicki, der in einem jüdischen Komitee im Warschauer Ghetto gearbeitet hat und so auch privilegiert war und Möglichkeiten hatte, die andere nicht hatten. Ne?
Also ich war ja sehr, sehr begeistert von diesem Mann, der aus dem Nichts gekommen ist, nämlich Ralph Fiennes, der den Amon Goethe spielt. Ja. Es war seine erste große Rolle. Wahrscheinlich hätte Spielberg richtige Stars haben können. Ich weiß nicht, ob Liam Neeson für die erste Wahl gewesen ist. Eine größere Rolle würde Liam Neeson danach auch nicht mehr bekommen. Also schon gar nicht Star Wars oder diesen Eisenkreuz schwingenden Priester in Gangs of New York. Aber Fiennes in dieser Rolle als Amon Goethe ist doch herausragend. Das war ein ganz hart umkämpftes Oscar-Jahr. In dem Jahr haben wir 1993 in der ersten Episode ja besprochen, Tommy Lee Jones für Auf der Flucht den Oscar bekommen hat anstelle von Fiennes. Aber ja. Ich habe selten ein Bösewicht gesehen in einem Film, der so vielfältig war wie Ralph Fiennes in dieser Rolle. Er spricht ja von sich selber auch. Er weiß, dass er kein ganzer Mann ist. Ne? Also den ganzen Sadismus, den er gegenüber Frauen halt auslebt, den er halt einfach aus dieser Schwäche halt auch auslebt, dass er im Grunde genommen ein Loser ist. Das stellt er so gut dar, ja, wie ich es eigentlich selten gesehen habe. Und Spielberg verwehrt ihm ja auch. Es ist ja auch interessant, wie er am Ende mit ihm umgeht. Man sieht nur kurz die Einblendung, wie er gehängt wird. Ich glaube, dass Goethe, müsst ihr nochmal nachgucken, ist, glaube ich, nach 45 erst ertappt worden. Der wollte untertauchen und wurde dann gehängt. Er schenkt ihm, er gönnt ihm damit auch keinen letzten großen Auftritt, wie man ihm normalerweise Schurken gibt.
Ja, was ist eigentlich sein Makel oder was ist die Erkenntnis, die du ihm zuschreibst, dass er eigentlich ein Verlierer ist?
Es ist oft zitiert mit Hannah Arendt, die Banalität des Bösen, aber er ist halt tatsächlich natürlich ist er ein Monster, aber er ist halt ein menschliches Monster. Alles, was er tut, ist geschieht aus Schwäche.
Worin siehst du die Selbsterkenntnis Goethes?
Na, er sagt doch selber, und das ist ja auch das Perverse, die Deutung, die er sagt. Er sagt ja über seine Assistentin Helene Hirsch, die er missbraucht, wenn, also das Perverse an seiner Auffassung kommt daran zum Ausdruck, dass er sagt, wenn ich ein ganzer Mann wäre, würde ich sie töten. So, der ist ja alles, da ist ja alles Verquere schon drin. Erstmal, dass es sowieso falsch ist, jemanden zu töten. Und zweitens, dass er denkt, er würde sie dann als ganzer Mann zeigen, wenn er sie tötet, nur weil er sie halt als Sexualobjekt nie haben kann.
Ja, er kann sie als Sexualobjekt ja haben, aber er kann sie nicht gewinnen. Ja,
genau. Also es ist halt, also ich war sehr, sehr, sehr erschüttert von der Darstellung, die ich für herausragend halte. Ansonsten muss man auch mal sagen, wie diffizil Spielberg auch in anderen Momenten halt mit der Tatsache halt umgeht, wer da eigentlich was maschinell getan hat. Ne? Also man sieht einmal, oder man hört, glaube ich, einmal die Nennung von IG Farben. Aber ansonsten werden, man sieht auch nur einmal das Porträt von Hitler an der Wand im Hintergrund. Man hört Heil Hitler auch gar nicht so oft. Also das ist sehr, sehr subtil gemacht, ohne mit dem, wie man sagen würde, mit dem Finger irgendwie drauf zu zeigen. Also das ist einfach auch sehr gut gefilmt und mit guten Akzenten gesetzt.
Ja, es fehlen sozusagen manche Momente, die man zum Beispiel aus Cabaret und den üblichen Filmen kennt, auch aus der Holocaust-Serie, dass überall die Hakenkreuze zu sehen sind und die plakativ gezeigt werden, die gellende Hitler-Goebbels-Stimme aus dem Radio und dergleichen. Aber noch eines, bevor ich es vergesse, dass der rote Kleid, dieses Mädchen, dieses Farbelement, das hat Spielberg sehr wahrscheinlich aus Edgar Reitz Heimat. In Heimat 1 hat Reitz oder hat der Kameramann Gernot Roll genau dieses Element angewandt. Abgesehen davon, dass das Heimat manchmal umschlägt von Schwarz-Weiß in Farbe, hat er einmal das Schwarz-Weiß belassen und zeigt nur die eine Figur, ich glaube den Kriegsheimkehrer, in Farbe.
Das ist interessant.
Und ich meine, dass Spielberg 10 Jahre nach Heimat die Serie kannte. Ne? Und die Kameraarbeit von Gernot Roll in Heimat ist ungefähr ist so gut wie in Schindlers Liste. Welcher Kameramann Spielbergs war es?
Übrigens könnte die erste Zusammenarbeit mit Janusz Kaminski gewesen sein, den ich da eigentlich gar nicht verortet hätte von seiner Arbeit her. Also man kennt ihn ja eigentlich vor allen Dingen als Effektmann, ne? Private Ryan, mit seiner Doppelgrobkorn-Technik, die er da angewandt hat. Aber es müsste die erste Zusammenarbeit die er bis heute ja vorgeführt hat, mit Janusz Kaminski sein. Das ist dasselbe wie mit John Williams, der auch nur dann ausgefallen ist, wenn er krank war. Und da gibt's ja dieses Bon Mot halt irgendwie, als Williams den Auftrag für den Soundtrack schön, dass es abgelehnt hat, weil er meinte, das kann ich nicht machen, du brauchst einen besseren als mich. Mhm. Und Spielberg dann gesagt hat, ja, das denke ich auch, aber ich habe keinen besseren gefunden.
Ja.
Und hat ja auch seinen letzten Oscar eingebracht bis heute. Es war, muss man ja fairerweise auch sagen, bis auf AI und Munich auch die wirklich letzte große Soundtrack-Arbeit von John Williams. Mhm. Auch sehr, sehr, sehr bewegend. Also
Ja, vielleicht wäre dieser Film auch ohne Musik möglich und sogar besser gewesen.
Naja, ich frage mich immer, wie der in Farbe gewesen wäre, ob der genauso funktioniert hätte oder nicht. Also er durfte ja in Auschwitz nicht drehen, hat deswegen davor gedreht und teilweise nachgebaut. Und er hat ja auch immer erzählt, wie belastend es gewesen ist, dass er als Regisseur teilweise Handlungen vollziehen musste, die erinnerten an die der SS-Aufseher in Auschwitz, die halt Statisten von links nach rechts halt mit eingeteilt haben. Ihr müsst dahin, ihr müsst dahin. Und er meinte, er hat sich mal daran erinnert, er hat sich nicht dran erinnert, er musste sich vorstellen, wie es gewesen wäre, tatsächlich als Aufseher halt in dem Camp Leute von links nach rechts zu dirigieren. Und er hat ja, während er Schindler gedreht hat, parallel Jurassic Park geschnitten. Also er hat zuerst Jurassic Park gemacht und dann erst Schindler. Und er hat auch gesagt, dass es eigentlich kaum auszuhalten gewesen ist, tagsüber in dem nachgebauten Camp zu drehen und abends dann den Popcorn-Film mit den Dinos zu schneiden.
Ja, fraglos einleuchtend. Nun zu einem Film von Robert Altman. Wir haben schon öfter über Filme Altmans gesprochen, naturgemäß seit den 70er Jahren einer der großen amerikanischen Regisseure. Hier die Musik, ich weiß nicht, ob es Tom Waits ist.
Ich habe diesmal versucht, darauf zu achten, dass ich was raussuche, zu dem wir Bezug haben können. Das ist ein Song von Iggy Pop, den wir einspielen. Ah, ja. Und wie hieß der? Ghetto Los Angeles oder Get Down? Nee, egal, ihr werdet es dann hören, wenn ihr es hört.
Ja. Shortcuts ist nach Erzählung von Raymond Carver, der damals weniger bekannt war als heute, denn Deutschland überhaupt erst übersetzt wurde und der auch in Amerika kein so großes Renommee hatte. Heute weiß jeder Mensch, der sich für Literatur interessiert, dass Carver lakonische Kurzgeschichten geschrieben hat, die er aber so nicht geschrieben hat, sondern die sein Lektor gekürzt hat. Entscheidende Geschichten wurden um mindestens die Hälfte gekürzt von dem Lektor, der nicht anders konnte, als das später nach Carvers Tod zu verraten. Und die Witwe Carvers hat mittlerweile...
Ich unterbreche dich. Hat der nur gekürzt oder hat er umgeschrieben?
Nein, nicht umgeschrieben, das ist rein durch Kürzung. Mhm. Und dann also manchmal die Hälfte oder ein Drittel und auch zwei Drittel gekürzt. Und dadurch entstand dieser sozusagen elliptische Stil Carvers und das, was man für die Kargheit seiner Prosa hält, das ist eigentlich nicht angelegt. Oder jedenfalls die Kürze war so nicht angelegt. Die Witwe hat aber die Langfassung veröffentlicht in einem Band und man merkt, das hat Carver alles selbst geschrieben, aber er hat durchaus länger geschrieben, vielleicht eher vergleichbar mit Richard Ford. Davon aber abgesehen, For Old Men, die perfekte Vorlage, Nashville, der berühmte Film von 75, besteht in überlappenden Dialogen und in verschiedenen Strängen, die zusammengeführt werden in einer hektischen Erzählung. Auch Shortcuts hat eine gewisse Hektik, weil hier vier verschiedene Geschichten zusammengesetzt werden und alles sind typische Carver-Kurzgeschichten, das heißt in medias res, es wird wenig erklärt, es gibt keine Psychologie. In einer Geschichte sind Tom Waits und Lily Tomlin, in anderen Geschichten auch wunderbar erzählt, werden Alltagsszenen geschildert, Liebe, Lust, Kriminalität, all das unspektakulär, sowohl bei Carver als auch in der Erzählung von Altman, der natürlich selbst ein ganz lakonischer Regisseur ist. Also es gibt fast keine Melodramatik bei ihm, also es wird oft geschrien und die Leute fallen sich ins Wort, aber es ist ein vollkommen realistischer Film. Damals, als Altman mit The Player schon das große Comeback hatte, fand man Shortcuts fast noch besser. Ich erinnere mich an den berühmten Literaturkritiker vom Spiegel, Helmut Karasek, der sagt, Shortcuts, also der wunderbarste Film von heute.
War doch, glaube ich, aber auch der letzte, für den er richtig gefeiert wurde. Ja. Ne? Also für Gosford Park. Ja. Ich werde nie vergessen, ich weiß nicht, ich glaube, das war Ron Howard, der im Gosford Park ja den Regie-Oscar bekommen ist, als auch mal Mulholland Drive, Lynch nominiert gewesen ist und Altman halt für Gosford Park. Und ich werde nie vergessen, wie David Lynch aufgestanden ist. Er hat ja genauso verloren wie Altman. Ja. Und während auf der Bühne die Dankesrede gehalten wurde, Lynch ein paar Reihen nach hinten gegangen ist. Und dann Altman die Hand geschüttelt hat, dafür, um ihm zu zeigen, er ist der eigentliche Gewinner. Ist eigentlich ein No-Go für eine Zeremonie, sowas zu machen. Und ich glaube, aber Lynch hat das nicht böse gemeint. Er selber hätte auch nicht mit dem Regie-Oscar gerechnet für Mulholland Drive. Aber dass er zu Altman und Gosford Park geht und sagt halt irgendwie, ich möchte ihn trotzdem zu diesem Film gratulieren, war schon echt eine tolle Geste.
Weshalb trotzdem gratulieren?
Naja, weil er ihm zeigen wollte, dass das für ihn der beste Film des Jahres ist, dass er den Regiepreis verdient hätte.
Er hat ihm die Hand gegeben dafür, dass als Trost, weil er den Preis nicht bekommen hat. Du meinst aber, dass Lynch glaubte, dass Altman diesen Preis verdient gehabt hätte.
Ja, genau. Also er wollte ihm einfach die Ehrerbietung nochmal zeigen, weil zwischen diesen Jahren, guck mal, es gab Prêt-à-porter, der galt ja als nicht so gut, ich habe den nicht gesehen, aber Altman fing danach ja wieder so ein bisschen an, in der Versenkung zu verschwinden.
Ja, klar. Und Gosford Park ist ja ein, wie soll man sagen, ein Ensemble-Film. Zugleich ist es auch ein Period Piece, spielt in den 20ern, spielt in England, ist also überhaupt nicht Altmans Metier, abgesehen natürlich von dem Ensemble-Spiel, ne, dass es ein Kammerspiel ist. Ist allerdings ein Krimi und ein Whodunit sogar. Und ein ganz konservativer Film, also ein Film, den Lynch eigentlich nicht schätzen kann. Aber ich denke, er wollte Altman als Altman noch einmal gratulieren dafür, dass er Altman gewesen ist. Shortcuts, das weiß ich noch. Der lief sehr, sehr lange natürlich in Filmkunsttheatern, weil Tom Waits ja spätestens seit Down by Law immer auch Garantie dafür war, dass etwas Kult wurde. Ne? Und Lily Tomlin war auch schon Kult. Ich habe die jetzt, die anderen Schauspieler sind lauter berühmte Schauspieler in Nebenrollen. Also ich glaube auch der Tim Robbins, der für den späteren Altman typische Schauspieler und der entscheidende Schauspieler für die späteren Altman-Filme. Auch eine erstaunliche Wahl, denn Robbins hat zwar eine Weile selbst erfolgreich Filme gemacht, hat Hauptrollen gespielt, Shawshank Redemption natürlich, aber bei Altman sah man ihn weniger. Sehr typisch, fällt mir gerade ein, ist aber Jack Lemmon für den späten Altman. Jack Lemmon war überhaupt nicht mehr Komödiant, sondern war ein großer dramatischer Schauspieler geworden, übrigens auch in Hamlet von Kenneth Branagh, in einer Nebenrolle mit Helle Barde. Und hier ist er ein verzweifelter Vater. Und ungefähr so gut wie in seinem besten Film von Costa Gavras, Vermisst von 1982. Shortcuts, wunderbarer Film und so ein ganz wunderbarer Jahrgang. Ich würde das Piano und Shortcuts als meinen liebsten Filme bezeichnen. Und ich mag Gilbert Grape auch sehr. Und dann kommen wir noch zu einem Film, den ich auch sehr mag, den ich bespreche. Aber jetzt kommt erstmal ein Film, den du vorgeschlagen hast.
Okay, spielen wir kurz die Musik ein. Ja, das ist A Perfect World von Clint Eastwood. Ich könnte nicht sagen, ob es sein bester ist, dafür ist sein Gesamtwerk zu groß, aber es ist mein Lieblingsfilm von ihm. Man muss sich nochmal in das Jahr 1992, 93 hineinversetzen. Ich habe es in ganz vielen Sendungen schon mal gesagt, ich sage es jetzt nochmal, die Rollenauswahl, die Costner ab 1990 gewählt hat, die war so unwahrscheinlich erfolgreich, dass man sich fragt, was für ein goldenes Händchen er gehabt hat. Ne? Er hatte Der mit dem Wolf tanzt gemacht, das Western-Epos. Dann kam Bodyguard, die Liebesgeschichte, haben wir alle schon besprochen. Dann kam Robin Hood, der alte Nationalheld. Und dann kam noch JFK von Oliver Stone, der Chefermittler. Jetzt nochmal im Gegensatz dazu, die Star-Power, die er hatte und die Star-Power, die auch Clint Eastwood 1992 hatte, er hat nämlich endlich seinen Regie-Oscar bekommen für Unforgiven. So, diese beiden haben jetzt erstmal zusammen gearbeitet. Das ist eine derartige Star-Power-Power, wie ich sie eigentlich davor nur noch gesehen hatte, als Spielberg, George Lucas und Harrison Ford beschlossen haben, zusammen den Indiana Jones zu machen. Ne, die beide aus anderen Ecken gekommen sind, Jaws und Star Wars, und die haben sich jetzt da fusioniert. Und das deshalb, dass dieser Film trotzdem gefloppt ist, das kann ich bis heute nicht verstehen. Das war der erste Misserfolg, den Costner nach dieser Gipfelstrecke hatte mit diesen vier Filmen. Und das hat nicht funktioniert. Ich frage mich bis heute immer noch, woran das gelegen haben könnte. Natürlich kann man sagen, die Geschichte ist ein bisschen zu buttrig. Ne? Also es gibt den Knacki, der ein Vaterproblem hat. Und es gibt den Jungen, den Zeugen Jehova, der ein ungelöstes Vaterproblem hat. Aber es entsteht ein bisschen das Gefühl, dass nur der Zeuge Jehova den Knacki verstehen kann, nur der Knacki den Zeuge Jehova. Es braucht also einen Kriminellen, um die Zeugen Jehovas locker zu machen. Aber trotzdem funktioniert die Geschichte, weil beides eben Menschen sind, die an ihren Vätern gelitten haben.
Ja, das ist halt dennoch natürlich eine ungewöhnliche Verbindung, die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft. Ja. So, das funktioniert oft. Oder das geht da, wo Spannung ist, das geht bei Papillon. Das geht bei Dustin Hoffman und Steve McQueen. Das war übrigens auch der Doppelwumms von 1973, glaube ich, Papillon. Aber da ist die Gefangeneninsel. Da ist die unglaubliche Spannung. Werden sie entkommen? Werden sie auf der Insel sterben? Und so weiter. Und hier, das ist ein ganz ruhiger Eastwood-Film. Er geht mit aufrechtem Gang. Also man sieht die Kornfelder, man sieht den Karawan durch die Landschaft.
Wohnmobil. Ich hätte so gern dieses Wohnmobil.
Ja, genau.
Aber das ist
ein Eastwoodsches Spätwerk. Das ist fast schon vorweggenommen die Straight Story von David Lynch.
Ja, und er lässt ja vor allen Dingen die Besetzung Laura Dern. Hier haben wir wieder jemanden von 1993 wie in Jurassic Park, eine Rolle, die ihr besser steht. Also Eastwood gibt ja bewusst die Kontrolle auch ab und lässt sich kritisieren von ihr. Von Laura Dern spielt auch eine Ermittlerin, die diese Strukturen, die in diesem Männerjob dort herrschen in Texas, aufweichen will. Und das gelingt ihr am Ende ja auch. Ne? Ein paar Notizen, die ich mir noch gemacht habe. Eastwood sagt ja, wir leben in den 60ern. Es gibt über alles eine Akte. Das heißt nicht, dass alles darin wahr ist. Das ist natürlich auch etwas, was vielleicht auch auf die JFK-Ermittlungen hin anspielt oder generell die Bürokratie in den 60er Jahren, die teilweise noch durch Vetternwirtschaft halt abläuft. Ich frage mich die ganze Zeit immer, also Eastwood sagt am Ende ja auch, ich weiß gar nichts, ganz und gar nichts weiß ich mehr, als Costner, ich spoilere es jetzt mal, erschossen wird, was ja auch zeigt, dass der Mann, der Cop, der texanische Cop der 60er Jahre einfach teilweise auch vor offenen Fragen steht, die er nicht mehr beantworten kann. Ich frage mich immer die ganze Zeit, ob der Film, ich weiß nicht, wie du das siehst, ob der besser gewesen wäre, wenn beim Aufeinandertreffen am Ende Eastwood zu Costner gesagt hätte, dass er dessen Vater kennt. Es wird ja nicht offen ausgesprochen, dass Eastwood sich ja persönlich für Butch verantwortlich fühlt, weil er ja weiß, dass er eine schlechte Kindheit hatte und unter dem Vater gelitten hat und nur deshalb zum Kriminellen wurde.
Ja, ist schwer aufzuklären. Also hat Eastwood eigentlich das Drehbuch geschrieben?
Nein, ist von John Lee Hancock, der unter anderem danach noch für Costner die Highwayman gemacht hat. Das war dieser Film, der aus der anderen Sicht von Bonnie und, also aus den Cops, die Bonnie und Clyde, ein sehr konservativer Film, erzählt.
Naja, das sind natürlich alles konservative Filme. Ich glaube, dass das einer der früheren so nostalgischen 60er-Jahre-Filme ist. Es gab natürlich schon JFK, aber da natürlich das Spektakulum um die Ermordung von JFK und die Ermittlung von Oliver Stone. Und dieser Film ist eigentlich unspektakulär erzählt, eine kleine Geschichte erzählt, ein texanischer, ist dann ein Polizeifilm und es ist wie man immer sagt, persönlicher Film Eastwoods. Und auch Costners wahrscheinlich. Und wenn aber beide persönliche Filme drehen, ist das nicht die Art von Film, die man sehen wollte. Und ich glaube auch, dass es, weil es in den 60er Jahren angesiedelt ist und man die Geschichte nicht so einfach in einem Satz erzählen kann, dass der Film deshalb nicht so erfolgreich war.
Ja, genau.
Es ist ein Autorenfilm.
Man wusste nicht, wie man den vermarkten sollte, vielleicht auch.
Ja,
ne?
Ja.
Auch über das schwierige Kinoplakat, Costner, der neben dem kleinen Jungen läuft. Das war da, ich frage mich sowieso bei dem Jungen, was er aus dieser Erfahrung mitnimmt. Was wird aus diesem Kind jetzt? Ja. Ne? Also das ist eigentlich, er hat ganz, ganz schlimme Sachen erleben müssen. Er hat eine Vaterfigur getroffen, die vor seinen Augen erschossen wird. Mal unabhängig davon, dass kein Scharfschütze auf der Welt einen Schuss abliefern würde auf einen Verbrecher, der keinen halben Meter entfernt von dem Kind steht. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ne? Aber klar, was wird aus dem Kind? Ne? Ist es traumatisiert oder wird es stattdessen eine Befreiung halt durchnehmen? Das ist ja auch der Moment, als Costner den Rappel bekommt und diesen Farmer zusammenschlägt. Der sieht, wie die treffen ja auf so einen Bauern, der halt irgendwie sein eigenes Kind schlägt. Da sieht Costner dann rot und schlägt ihn. Ja. Ich weiß bis heute nicht, ob ich unangenehm davon berührt sein sollte oder ob es egal war, dass der Farmer halt von einem Schwarzen gespielt wurde, ob da auch Rassismus mitgespielt hat bei Kevin Costner oder ob das ein Colorblind-Casting gewesen ist, dass diese Person, die den Farmer spielt, den Costner verprügelt, einfach der geeignete Schauspieler gewesen ist.
Ja, und möglich, also das müsste man den Drehbuchautor fragen. Ne? Also entweder hat er sich das so vorgestellt oder hat das irgendwann einmal erlebt, ne? Und das gibt es auch, dass ein schwarzer Bauer möglicherweise Kinder prügelt. Ne?
Ich weiß gar nicht, was Eastwood danach, also für Costner ging es danach mit Wyatt Earp weiter.
Ja.
Auch kein Erfolg. Und dann kam das noch floppendere Waterworld. Ja. Eastwood, das hat er 94 gemacht, war es Absolute Power? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, etwas später, 96 war, glaube ich.
Ah, ja.
Oder 97 war Absolute Power.
Midnight in the Garden of Good and Evil.
Ja. Also das sind alles sehr langsame Filme. Ne? Gut, Absolute Power hatte schon Spannungselemente mit Gene Hackman. Aber das ist auch einer dieser Loner-Filme von Eastwood natürlich. Ne? Wo er die späte Eastwood-Persona erfunden hat, die er bis heute eigentlich durchgehalten hat. Zuletzt, ich weiß nicht, entweder in The Mule oder Old Gringo. Er fährt ja immer noch hin auf den Highways und an der über die mexikanisch-amerikanische Grenze und spielt immer noch diese einsame
Figur. Er sah mit Mitte 60 in Perfect World so aus wie jetzt Mitte 90, na toll.
Von Mitte 60 bis Mitte 90 und er wird bis zum letzten Atemzug diese Figur spielen.
Gut.
Ja, jetzt zu jemandem, der auch immer sich selbst spielt und
Soundtrack
unvergleichlich.
Von Dave Grusin, den spielen wir eben ein.
Dave Grusin.
Ja, weißt du, die Musik von Dave Grusin, ne? Die wird immer in den Recherchemomenten im Film gezeigt. Das finde ich halt ehrlich gesagt ein Schwachpunkt. Die ganze Jazzmusik lässt es immer so ein bisschen klingen, als wäre im Grunde genommen die Spannung gar nicht so wichtig und als würde alles schon gut ausgehen.
Ja, und das ist, also wir sprechen von der Firma, The Firm von Sidney Pollack. Einer der letzten großen Filme ist Sidney Pollack, ein sehr großer Sidney Pollack-Film. Mit Tom Cruise. Tom Cruise, Karriereanwalt, Film spielt in Memphis, Tennessee. Und er wird von einer verhältnismäßig kleinen, aber feinen Firma angeheuert, hat die besten Zensuren auf der Universität gehabt. Er ist begehrt von den allergrößten Sozietäten, aber er wird von einer eben eleganten, altmodischen Rechtsanwaltskanzlei angefordert, beschäftigt und auch gleich mit allen Gratifikationen ausgestattet und mit der Aussicht, Partner zu werden. So, und da sind also die Good Old Boys, also ganz grauhaarige, weißhaarige, suignierte Männer mit Zigarren und Kirschholz, die Kanzlei ist wunderbar elegant ausgeledert, der Sessel, ne? Und er wird willkommen geheißen und er merkt sehr bald, dass er auch in privat zu Barbecues eingeladen wird, zu rauschenden Festen und dass er sehr vereinnahmt wird, auch von den Ehefrauen der Anwälte, der Leiter der Kanzlei. Und zunächst fühlt er sich sehr gut aufgehoben, aber dann sieht man Gesichter, wie man sie aus Rosemary's Baby von Polanski kennt, ne? So allmählich sind die ein bisschen aufdringlich und mischen sich in sein Privatleben ein und in seine Fälle. Also er hat einen spektakulären Fall übernommen und da merkt er, dass er nicht so agieren kann, wie er es gewohnt ist und dass man ihm Fehler nachweisen will. Ne? Dann kommt, glaube ich, Gene Hackman als Ermittler dazu oder steht ihm zur Seite. Die beiden sind agieren dann getrennt zusammen sozusagen, haben eine etwas unterschiedliche Agenda. Der Schauplatz wechselt dann, glaube ich, nach Key West oder Kuba, Key West wohl. Und da kommt Hackman zu Tode. Und also man merkt bald, es geht etwas vor in dieser Firma.
Geschrieben von Robert Towne. Also das Drehbuch ist von Robert Towne und die Literaturvorlage von John Grisham.
Grisham. Also ein Grisham und dann merkt man,
wie. Aber dass die beide zusammen einen Stoff haben. Robert Towne und John Grisham, es ist eine Sensation ja,
ich
eigentlich.
Robert Towne wurde dann geholt.
Strip-Doktor oder so vielleicht.
Um zu überarbeiten, wie immer. Deshalb sind die Dialoge sehr gut, aber die Konstruktion von Grisham ist auch sehr gut. Das hat man oft bei Grisham. Deshalb haben diese Filme in den 90er Jahren immer funktioniert. Heute kennt man dieses Genre des Grisham, der Grisham-Verfilmung. Glaube ich nicht mehr.
Ja, die besten Romane, also die Akte kamen danach ja noch, die sind ja alle schon verfilmt worden. Ne? Also es war in den 90er Jahren, war das as hot as it could get. Ne? Er wurde noch erfolgreicher als Stephen King in den 90er Jahren. Ne? Hat ja jeder seine Anwaltsromane, die Millionen Honorare mit eingestrichen, Millionen Auflage bekommen. Das war, glaube ich, der erste große Grisham-Roman für 1993, eigentlich fast schon ein bisschen spät.
Ja.
Ich finde halt, dass der auch in den Nebenrollen extrem gut besetzt ist. Man sieht ja Paul Sorvino natürlich wieder in so einer schmierigen Rolle. Er ist ja leider gestorben, aber er ist der typische Mafiamann geblieben. Man sieht Gary Busey so als einen verrückten Frechdachs hinter seinem Schreibtisch, der dann irgendwie noch einen letzten Auftritt bekommt, bevor er erschossen wird, von diesem Typen, der später in Saw dann bekannt wurde. Holly Hunter in einer Nebenrolle.
Ja.
Ja, das ist also im Grunde genommen, wenn für sie klar geworden
wäre,
ja, genau, wenn da schon klar geworden wäre, was sie in dem Piano leisten will, hätte sie die Rolle wahrscheinlich gar nicht mehr angenommen. Aber es gibt auch so ein paar Sachen, die sind so ein bisschen typisch. Also es macht ja Ed Harris mit, als FBI-Agent. Und das ist diese typische, wie auch in JFK zu sehende Szene, wie man sie so oft sieht. Man ist beim Lincoln Memorial, es ist kalt, also meistens Winter, keine Blätter mehr an den Bäumen und man trifft sich an der Parkbank und redet vermeintlich aneinander vorbei, weil man nicht öffentlich miteinander reden soll. Das ist so eine klassische Parkbank-Washington-Situation, die wir hier auch haben. Ich möchte auch nochmal auf den extrem guten Dialog und die von beiden sehr gut gespielte Szene zu sprechen kommen zwischen Tom Cruise und der Schauspielerin, auf die ich jetzt nicht komme, die seine Frau spielt, als es darum geht, dass er ihr beichten muss, dass er sie betrogen hat, weil er reingelegt wurde. Ja. Er wurde am Strand ja reingelegt, damit er verführt wird, damit Fotos von ihm gemacht werden können, mit denen man ihn erpressen kann. Und sie sagte etwas, was wirklich sehr authentisch ist. Sie sagt, wieso erzählst du mir das alles? Ne? Und da stellt sich tatsächlich die Frage, warum müssen Männer eigentlich immer beichten, dass sie fremdgehen? Das ist doch im Grunde genommen nur Schuldentlastung. Es ist doch viel schwieriger, mit diesem schlimmen Geheimnis selber klarzukommen, ohne es auszusprechen, um es mit seinem Gewissen zu vereinbaren. Deswegen sagt sie danach ja auch zu ihm, ist das nicht verblüffend? Du hast mich betrogen und ich fühle mich schuldig. Das ist eigentlich nur eine Gewissensweitergabe, eine schlechte Gewissensweitergabe, wenn er eigentlich es mit sich selber hätte ausfechten müssen.
Ja, aber es wird sich überraschen. Manche Männer behalten es für sich. Und auf dieser hohen Note können wir jetzt schließen.
Ja, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.